Renate Geifrich. Hier ist ein großes Schwarz-Weiß-Foto von ihr abgebildet. Man sieht eine Frau mit kurzen Haaren, die recht lässig im Rollstuhl sitzt. Renate Geifrich, Psychotherapeutin und Kabarettistin. Die Psyche des Menschen ist unerschöpflich. Deswegen muss es auch für jeden Menschen Wege geben. Das ist Renates Überzeugung, die sie auch als Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis vertritt und anderen damit Mut macht. Mit ihrem Talent für Schauspielerei und ihrer Begeisterung für schwarzen Humor belebte sie 22 Jahre mit dem Krüppelkabarett Die Bretter der Welt. Neben diesem Eingangstext ist jetzt auch noch ein kleineres Schwarz-Weiß-Foto von Renate Geifrich abgebildet. Und als kurzen Nachtrag, das sehe ich gerade hier, auf dem großen Foto auf Seite 154, da liegt noch ein Hund im Hintergrund. Renate, die kann viele Spagate. Renate wurde am 22. September 1958 in Penzberg bei Garmisch geboren. Ihre zwei Brüder waren bereits 11 und 13, ihre Schwester 3,5. Renate brachte in diese Welt ihre Neugier, eine Portion Vorwitzigkeit und jede Menge Eigensinn mit. Sie büchste schon mit knapp 2 Jahren gelegentlich aus und ging gern ihre eigenen Wege. Sie erzählt: Ich war ein strammes Kind und konnte recht früh schon gut laufen. Täglich wartete ich wie auf Kohlen, dass mein Vater, der als Bergmann arbeitete, nach Hause kam. Er unternahm viel mit mir und ich testete gerne seine Geduld. Ich glaube, abgesehen davon, dass ich bestimmt oft seine Nerven strapazierte, war er insgeheim auch manchmal stolz darauf, dass ich so einen starken eigenen Willen besaß. Mit 2 Jahren bekam ich Kinderlähmung und verbrachte deshalb bis zu meinem 12. Lebensjahr sehr viel Zeit im Schwabinger Krankenhaus. Anfangs konnte ich gar nichts mehr bewegen, aber so im Alter zwischen 5 und 8 kam zum Glück wieder einiges an Bewegungsmöglichkeiten hinzu. Die Erfahrungen, die ich im Krankenhaus machte, waren hart. Immer lag ich im hintersten Zimmer, wo mich niemand hörte. Klingel gab's keine. Die Toilette war draußen auf dem Flur, wenn man aber mal im Zimmer war, durfte man nicht mehr raus. Strafmaßnahmen wegen Bettnässen gab es trotzdem. Es war schlimm, den Launen der Schwestern ausgeliefert zu sein. Hier auf Seite 156 sieht man jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt die, noch ganz kleine Renate mit vielleicht ihrem Bruder daneben. Als ich 9 war, hatten meine Eltern zum ersten Mal eine Reise mit mir geplant. Ich freute mich natürlich riesig darauf. Aber 2 Wochen vorher kam wieder mal ein Brief von der Klinik, ich müsse zur Behandlung kommen. Tapfer schluckte ich meine Enttäuschung herunter, begab mich in die Klinik und ließ meine Eltern alleine verreisen, mit der Erwartung, dass sie mich nach den 2 Wochen wieder nach Hause holen. Als sie dann kamen, hieß es plötzlich, ich müsse nun doch dort bleiben und operiert werden. Das war zu viel für mich. In mir brach ein Schmerz auf, als würde die Welt untergehen. Meine Eltern glaubten den Ärzten alles und wollten hinsichtlich meiner Behinderung nichts falsch machen. Sie ließen mich also dort und ich bekam eine OP, durch die meine Füße gerade gestellt werden sollten. Danach versuchten die Ärzte, meine Beine irgendwie gerade zu biegen, indem sie meine Gelenke eingipsten. Das brachte nichts außer Schmerzen und viele Wochen Quälerei. Aus heutigem Wissen muss ich sagen, die Ärzte haben damals einfach nur mit uns behinderten Kindern experimentiert. Fakt ist, ihre Rechnung ging nicht auf. Oder doch? Jahre später wurde ich jedenfalls immer wieder von stutzigen Ärzten gefragt, ja, was haben's denn da mit ihre First gemacht? Auf Seite 157 gibt's jetzt auch wieder 2 Fotos, die einmal die Renate im Kinderwagen zeigen und einmal sitzt sie auf dem Fußboden, hat Schienen an den Beinen und spielt mit ihren Puppen. Auch da war sie noch sehr klein. Ich mochte es überhaupt nicht, etwas an mir machen zu lassen. Wollte nicht angezogen werden und verabscheute es, wenn meine Mutter mir immer diese gruseligen Strumpfhosen anzog. Ich wollte lieber alles selber machen. So legte ich zum Beispiel meinen ganzen Willen rein, selbst vom Boden aufzustehen. Mit 4,5 wurde ich zum ersten Mal aus dem Krankenhaus entlassen und mit 5 Jahren eingeschult. Die ersten Jahre ging ich in die Penzberger Volksschule. Meine Mutter brachte mich morgens hin, kam in der Pause, um mir zur Toilette zu helfen und holte mich mittags wieder ab. Als ich wegen eines längeren Krankenhausaufenthaltes, dem, von dem heute keiner mehr weiß, wofür er gut war, 1 Jahr wiederholen musste, nahm sich der Schuldirektor doch glatt heraus, meinen Eltern zu raten, mich in einer Sonderschule unterzubringen, weil meine Eltern ja sehen würden, dass ich total mit der Schule überfordert sei. Vater war entrüstet und sagte nur, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und selbst meine Mutter, die Autoritäten eigentlich nie etwas entgegensetzte, war fix und fertig. Sie wusste ja, dass ich nur überfordert war, weil ich so viel Lernstoff verpasst hatte. Unsere Wohnung lag im Hochparterre. Wenn ich raus wollte, nahm meine Mutter oder mein Vater mich unter den Armen und hopste mit mir die Treppen runter. Alleine konnte ich die Wohnung nicht verlassen und um mich draußen fortzubewegen, hatte ich ein Kinderdreirad. Damit kam ich zwar nicht alleine vorwärts, aber Vater suchte im Wald eine Astgabel, mit der er mich bequem von hinten anschieben konnte. Außerdem brachte er mir das Schwimmen bei und ich liebte es, im Wasser mit ihm zu toben. Ich war übermütig und erzählte gern Witze, über die ich selbst am meisten lachte. Meine Schwester, mit der ich mich als Kind manchmal nicht so gut verstand, habe ich mit Vergnügen geärgert mit Dingen, die sie eklig fand, und mit meinem 11 Jahre älteren Bruder Achim maß ich meine Kräfte in kleinen Prügeleien. Immer wollte ich den letzten Schlag haben, wobei ich natürlich regelmäßig den kürzeren zog. Achim war aber nicht nur zum Kräftemessen gut. Er war auch ein Spaßvogel und schaffte mir erstmals kabarettistischen Stoff heran. Die Sachen von Otto Walkes und Insterburg und Co. konnte ich immer schnell auswendig und kringelte mich vor Lachen. Oft musste ich mich alleine beschäftigen, aber ich hatte gute Ideen. Wenn es schneite, brachte mir meine Mutter eine Wanne mit Schnee ins Haus und ich baute darin kleine Schneemänner und Iglus. Mein allerschönstes Weihnachtsgeschenk war damals ein Arztköfferchen mit einer Babypuppe darin. Mami spielen und überhaupt alles, was mit Versorgen und Verarzten zu tun hatte, gefiel mir. Ich schnitt meine Stofftiere auf und nähte sie wieder zu, machte ihnen mit nassen Tempos Gipsverbände und gab ihnen Spritzen. Vermutlich zeigten sich hier schon erste Verarbeitungsprozesse meiner vielen Klinikaufenthalte. Eine weitere sehr schöne Kindheitserinnerung habe ich an die Spiele mit den Nachbarskindern. Meine Mutter setzte mich manchmal auf die Wiese vor unserem Haus und die Kinder brachten mir dann kleine Tierchen wie Schnecken, Käfer, Würmer und Raupen. Ich liebte Tiere und wollte das ganze Sammelsurium an Getier in Bechern, Gläsern und Dosen in meinem Zimmer aufbewahren, was meine Mutter aber entsetzt verhinderte. Hunde mochte ich besonders gern und streckte eines Tages meine Ärmchen durch das Gartentor einer Nachbarfamilie, um ihren als gefährlich geltenden Schäferhund zu streicheln. Beim ersten Mal blieb meiner Mutter der Mund vor Schreck offen stehen und alles fiel ihr aus den Händen. Aber dieser Hund spürte meine Zuneigung und kam nun jedes Mal winselnd zum Kraulen ans Tor, wenn er mich sah. Mein sehnlichster Wunsch war ein eigener Hund. Diesen erfüllte ich mir letztendlich erst als Erwachsene mit einem Weibchen namens Lanka. Warst du gerne Mädchen? Ich habe lange Zeit gar nicht geschnallt, dass es Unterschiede gibt. Hatte oft Trainingsanzüge an und zum Friseur ging mein Vater mit mir und gab die Anweisung Pony kurz und Ohren frei. Pflegeleicht eben. Die Leute aus dem Dorf hielten mich oft für einen Buben und fragten meinen Vater, und, was macht er? Doch so viel Mädchenidentität hatte ich damals schon, um ein Gefühl der Entrüstung in mir zu spüren, diese Leute doof zu finden und mir schließlich zu denken, ich bin ein Mädchen und will auch als solches wahrgenommen werden. Später, als ich in die Pubertät kam, trug ich gerne Latzhosen und Indienkleider, ließ meine Haare ungefähr 10 Jahre nicht mehr schneiden, suchte mir meine Brillen endlich selber aus und fing an, Gitarre zu spielen. 1969 zogen meine Eltern mit meiner Schwester und mir nach München um. Meine Brüder waren bereits verheiratet und blieben in Penzberg. Der eigentliche Grund für unseren Umzug war, dass mein Vater mir ebenso wie meinen Geschwistern einen Realschulabschluss ermöglichen wollte. Die Penzberger Realschule war überhaupt nicht rollstuhlgeeignet. So setzte sich Vater enorm dafür ein, dass wir eine Wohnung der Stiftung Pfennigparade in München bekamen und ich dort zur Schule gehen konnte. Wir hatten Glück. Für mich bedeutete das erstmals Freiheit. Die Schule war unten im Haus, in dem wir wohnten. Alles war barrierefrei. Aufzüge, automatische Türen und jede Menge Raum, um meine jugendlichen Interessen auszuleben. Endlich konnte ich alleine die Wohnung verlassen. Mein guter Vater bekam leider 6 Monate nach unserem Umzug einen Herzinfarkt und erkrankte kurz darauf an Krebs. Ich war 13 Jahre, als er starb. Sicher war ich traurig, aber ich war ihm auch sehr dankbar, dass er mich vorher noch bis hierher gebracht hatte. An einen Ort, an dem ich mich frei bewegen und mein Leben selbstständig leben konnte. Die meiste Zeit verbrachte ich nun bei meinen neuen Freunden im angegliederten Internat der Schule und wurde außerdem Mitglied bei den Pfadfindern. Das war schön, weil es etwas Atmosphärisches in mein Leben brachte, das ich bis dahin nicht hatte. Zelten gehen, übernachten auf einer Burg mit Fackeln, Versprechen und Lagerfeuer, gewisse Rituale zelebrieren, ein bisschen Abenteuer und natürlich die ersten Schwärmereien zwischen Jungs und Mädchen. Das fühlte sich einfach aufregend und schön an. Zu Hause hing ich gern am Fenster, hörte Radio und träumte vor mich hin, während ich die türkischen Männer eines Bautrupps beobachtete, die gegenüber ein Haus bauten. Da war natürlich auch ein Süßer dabei, der es genoss, von mir angeschmachtet zu werden. Etwas später verliebte ich mich in einen Rover, so nannte man die älteren Pfadfinder, aber es blieb eine sehnsüchtige, unerfüllte Liebe. Anfangs war ich noch recht schüchtern, gehemmt und gelegentlich melancholisch, aber die Zeit bei den Pfadfindern half mir, ein bisschen aus meiner Verpuppung zu schlüpfen. Mit 15, 16 wurde ich radikaler und es war Schluss mit dem Mädchen von Traurigkeit. Ich warf viel Ballast, der mir als behindertes Mädchen über die Jahre so aufoktroyiert wurde, über Bord und das war wirklich befreiend. Meine Gehschienen, die mir von Therapeuten aufgedrückt wurden, obwohl ich mich damit total unsicher fühlte, warf ich in den Müllschlucker. Lieber nahm ich den Rollstuhl. Ich sagte meiner Mutter, ich weiß selbst, was für mich richtig ist, und sie glaubte mir. Manchmal bin ich auch noch ein paar Schritte gegangen, aber eben auf meine Art. Ich brach meine Krankengymnastik ab, ging lieber schwimmen und Bewegung hatte ich ausreichend durch meine Freizeitaktivitäten. Aber eben so, wie es mir Spaß machte. Meine Hauptbeschäftigung neben der Schule war nun, mit Freundinnen zusammenzusitzen und mich über Jungs und diverse Verführungsmöglichkeiten auszutauschen. Bernie, eine meiner damaligen besten Freundinnen, und ich luden gerne die Jungs von der gegenüberliegenden Polizeischule ein. Die fanden es schön bei uns. Bisschen Party, bisschen Schmusen, was man eben in diesem Alter so braucht. Irgendwie fand ich es richtig gut, mich langsam zur Frau zu entwickeln. Die Bravo und meine Freundinnen halfen hervorragend dabei. Mein Gott, wie oft diskutierten wir über Petting. Ich war nie so recht davon überzeugt, zu den gut aussehenden Frauen zu zählen, aber ich wusste, mich in Pose zu werfen und mit meiner Gitarre und meinem Gesang auf Partys oder am Strand eine gewisse Ausstrahlung aus mir hervorzuzaubern. Und es freute mich natürlich, wenn Freunde und Zivis dann sagten: Wow, Nati, geil! Neben Petting und Partys entwickelte ich aber auch frühzeitig ein leidenschaftliches Interesse an Kunst und Politik. Literarisch faszinierten mich Hermann Hesse, Dostojewski und alternative linksorientierte Geschichtsbücher. Außerdem begann ich, sämtliche Frauenliteratur zu verschlingen, beschäftigte mich mit Malerei und hörte Musik von Joan Baez, Cat Stevens, Reinhard May, Konstantin Wecker, Hannes Wader und der Sands Family aus Irland, die gegen die Unterdrückung des Volkes in Irland sangen. Themen und Texte mit gesellschaftskritischem oder sozialem Hintergrund und Inhalt berührten mich. Meine Vorbilder waren Menschen wie Frida Kahlo, Gandhi oder Rosa Luxemburg. Sie inspirierten mich und ich dachte, wow, so ein künstlerischer Revolutionär möchte ich auch werden. In dieser Zeit meiner Jugend bildete sich das sogenannte Krüppeltribunal. Es waren die Anfänge einer radikalen und provokativen Auseinandersetzung mit Themen wie Behindertsein, Behindertwerden, Diskriminierungen und Menschenrechte. Ich weiß noch, dass es heiße Diskussionen gab, ob nun Nichtbehinderte überhaupt in der Szene mitmischen dürfen. Ob sie sich nicht nur durch ihr Engagement für ach so soziale Zwecke profilieren wollen. Ob sie sich überhaupt in unsere Lebenssituationen und Gefühle hineinversetzen können. Nein, das können natürlich wirklich die allermeisten nicht. Dennoch blieben Zivis, FSJ, Freunde und Leute, die im sozialen Bereich arbeiteten, nicht unberührt und waren teilweise in unsere Themen involviert. Ich selbst fand mich immer irgendwo zwischen den extremen Meinungen von »Wir müssen doch alle zusammenhalten«, bis Nichtbehinderte kommen hier nicht rein. Dennoch ist es auch heute noch mein Standpunkt, dass man als behinderter Mensch sehr achtsam sein muss, um nicht von Ideen und Vorstellungen sogenannter Experten geschluckt zu werden. Sind wir doch mal ehrlich. Die meisten Menschen fühlen sich einfach gut und wichtig dabei, etwas für und oder mit Behinderten zu machen. Wenn diese Behinderten dann aber nicht dankbar annehmen wollen, was man ihnen bietet, eine andere Meinung haben und behaupten, dass sie sich in ihren Belangen wohl am besten auskennen, ist das schon ganz schön kränkend. Man hilft ja gern, aber irgendwo hört die Freundschaft auf. Ein komplexes Thema, aber letztendlich denke ich, dass es wiederum auch gar nicht anders geht, als zusammenzuarbeiten. Eine kurze Unterbrechung im Text. Auf Seite 160 und Seite 161 befinden sich Schwarz-Weiß-Fotos, die Renate mit Freundinnen zusammen zeigen oder auch hier mit der Gitarre. Mit 17 fuhr ich zum ersten Mal mit meiner damaligen Freundin Uli, die zu dieser Zeit ihr FSJ in der Pfennigparade machte, 4 Wochen auf Interrail-Tour nach Spanien und Portugal. Gepennt haben wir an Campingplätzen, am Strand und im Zugabteil auf dem Boden. Angst hatte ich nie. Ich genoss diese Vogelfreiheit in vollen Zügen. Und diese Zeit war einfach der Wahnsinn für mich. Ich dachte, das ist die Welt. Beim Umsteigen waren wir ein eingespieltes Team. Uli holte den Rolli aus dem Zugabteil, ich warf die Rucksäcke raus, jumpte in den Rolli, wir flitzten zum nächsten Zug, warfen die Rucksäcke wieder rein, ich jumpte rein, Uli hat den Rolli wieder verladen, jumpte ebenfalls schnell rein und weiter ging's. Immer. Wirklich immer hatte ich Freundinnen und Freunde, mit denen ich solche Spontantrips machen konnte. 2 Jahre später wiederholte ich diese Tour mit einem Freund und später, als ich meinen Führerschein und ein Auto hatte, fuhr ich mit meiner Hündin Lanka und meiner Freundin Susanne oft nach Italien und Frankreich. Diese Trips waren enorm wertvoll für meine Entwicklung. was ich da so alles erlebt habe, was ich für Leute kennenlernte, die Erfahrung, mich in Ländern durchzuschlagen, obwohl ich die Sprache nicht beherrschte, und mich in neuen, unbekannten Situationen auszuprobieren, das war einfach Leben pur. Es war geil. Und es hat mich stark gemacht. Zwei meiner besten Schulfreundinnen sind im Alter von 25 und 19 gestorben, was viel zu früh und traurig war. Eine Freundin aus dieser Zeit ist mir aber über all die Jahre geblieben. Inge. Inge wurde eine meiner engsten Revoluzzer-Freundinnen im Zuge des Krüppeltribunals. Wir fuhren in andere Städte, um uns mit verbündeten Rebellen zu treffen und uns auszutauschen. Adolf Ratzka, ein Mann mit Behinderung, der heute in Schweden lebt und mit dem ich als Kind im Schwabinger Krankenhaus lag, reiste eines Tages nach Amerika und brachte uns von dort den Film Aufstand der Krüppel mit. In den USA gab es bereits die Independent Living Bewegung und das regte uns an, in Deutschland ebenso auf die Barrikaden zu gehen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Gusti Steiner blockierte im Mai 1974 mit seiner Selbsthilfegruppe in Frankfurt den Straßenbahnverkehr, um darauf hinzuweisen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel für Rollifahrer nicht nutzbar sind, und viele radikale und schwarzhumorige Aktionen folgten, um die Öffentlichkeit auf die Situationen behinderter Mitbürger und Mitbürgerinnen aufmerksam zu machen. Ich selbst zählte in dieser Szene zu den leidenschaftlichen Schwarzhumoristen. Nachdem ich meinen Realschulabschluss bestanden hatte, hängte ich noch die Fachoberschule dran. Danach hatte ich erstmal genug von Schule und stattdessen Lust, im Kindergarten zu arbeiten. Aber da waren sie wieder. Irgendwelche dahergelaufenen Schlauberger, die mir einreden wollten: Das kannst du nicht. Die Kinder tanzen dir doch auf der Nase herum. Egal, an welchen Entscheidungspunkten ich in meinem Leben stand, immer gab es diese Schlauberger. Der Witz ist nur, ich habe alles gemacht, wovon sie mich abhalten wollten, und es ist in 99% der Fälle sehr gut gelungen. Die Frage, die man sich stellen könnte, ist, warum diese Leute, ja sogar Freunde, mich abhalten wollten? Gut. Ich arbeitete nun also ein Jahr ohne Bezahlung, aber immerhin, um auszuprobieren, ob ich dieser Aufgabe gewachsen wäre, im Kindergarten einer Elterninitiative. Die Eltern sagten: Das probier mal. Es klappte wunderbar. Es ist nie irgendetwas passiert und die Kinder waren sehr auf mich bezogen. Eltern und Kinder von damals grüßen mich noch heute, wenn wir uns auf der Straße begegnen. Anschließend entschied ich mich für ein Sozialpädagogikstudium an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in München-Haidhausen. Mein Schwerpunkt lag im Bereich Rehabilitation und Resozialisation, und so stellte ich im Rahmen dieses Studiums als Projektarbeit ein Angebot für behinderte Jugendliche und Erwachsene in Haidhausen mit einem Kommilitonen auf die Beine. So entstand die offene Behindertenarbeit Haidhausen, die es heute noch gibt. Unser Angebot bestand anfänglich aus 2 Gruppentreffen pro Woche und Einzelfallhilfen. Die Treffen fanden in den Räumen der Caritas statt und das Projekt wurde dann auch der Caritas angegliedert. Später stockten wir das Angebot auf, erweiterten die Einzelfallhilfen und organisierten ein umfangreiches Gruppenangebot und Ausflüge. Im Rahmen meines Studienpraktikums arbeitete ich 8 bis 9 Stunden täglich ehrenamtlich für dieses Projekt. Als ich schließlich mein Studium abgeschlossen hatte und Geld verdienen wollte, wurde ich beim Arbeitsamt nur hämisch angegrinst. Glauben Sie nicht, dass wir genug arbeitslose Sozialpädagogen haben und da kommen Sie noch mit dem Rollstuhl daher? Ich bin rausgeschlichen wie ein geprügelter Hund. Etwas später dachte ich: Boah, spinnt der? Jetzt habe ich jahrelang studiert und mich engagiert und jetzt sagt der mir, dass ich keine Chance habe, weil ich im Rollstuhl sitze? Einerseits dachte ich: Nö, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Andererseits wusste ich aus eigener Erfahrung und von Kollegen, dass die meisten Stellen nicht rollstuhlgerecht sind und davon abgesehen, die meisten Arbeitgeber einfach nicht scharf darauf sind, Behinderte einzustellen. Selbst in Vereinen und Institutionen, die sich im Behindertenbereich engagieren, finden die nicht behinderten Kollegen immer eine rationale Erklärung dafür, warum Behinderte nicht eingestellt werden. Schnell war mir klar, dass ich mir das nicht antun möchte, bei der Stellensuche diese ständigen Diskriminierungserfahrungen hinzunehmen. Mein neuer Plan war, ein Psychologiestudium anzuhängen und mich anschließend als Psychotherapeutin selbstständig zu machen. Was für eine Freude, als Inge im Hörsaal saß. Inge hatte vorher ebenfalls, zu der Zeit, als ich im Kindergarten arbeitete, Sozialpädagogik studiert und was die Stellenfindung betrifft, die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht. Nun saßen wir also wieder vereint im Psychologiestudium. Die Finanzierung dieses Zweitstudiums lehnte das Sozialamt zunächst ab, doch als ich argumentierte, »Ha, ihr seid sehr lustig, als Arbeitslose wollt ihr mich finanzieren, aber auf dem Weg in eine Unabhängigkeit von eurer Finanzierung nicht?« konnte ich durch die zusätzliche Ansage, die ganze Studiendauer arbeitssuchend zu bleiben und gegebenenfalls eine Stelle sofort anzutreten, letztlich doch die Zustimmung zur Finanzierung bewirken. 2 Jahre vor meinem Abschluss wurde ich zu einem Treffen des Landesfrauenausschusses eingeladen, um etwas über die Situation von Frauen mit Behinderung zu erzählen. Jetzt gibt es wieder eine Unterbrechung im Fließtext, denn auf den nächsten beiden Seiten, den Seiten 164, 165, sind viele, viele Fotos von, ja, ich würde sagen, Theater- und Musikaufführungen zu sehen. Dazu steht auf Seite 164: Der Rolpertinger verhaltenspsychologisch betrachtet. Ein Vortrag von Professor Regimius Eitel von Plapperitz. Sie alle, verehrte Zuhörer, kennen die besondere Bedeutung der pixologischen Planschologie des Seeigelstachels im Vergleich zum protistischen Verhalten dreistichliger Stachlinge und auch die enormen Erkenntnisse, die wir durch die Untersuchung der Ringelhierarchie bei Regenwürmern gewinnen konnten. Heute wollen wir uns jedoch einem nicht minder wichtigen Themenkreis zuwenden, der Erforschung des Rolpertinger-Verhaltens unter besonderer Berücksichtigung des bipneumatischen Balztanzes beim Rolpertinger-Männchen. Die größten Erkenntnisse auf diesem Gebiet verdanken wir natürlich unserem großen Lehrer Lorat Konsens, dem Begründer der Eigelkofen-Post-Markelkofener Schule, Konsens. Konsens Wirken hat tiefe Furchen in die geistige Landschaft unserer Zeit geräupert. In seinem wichtigsten Werk »So kam der Mensch auf den Rolpertinger«, auch bekannt unter dem Titel »Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Rolpertingern«, sowie auch in der wissenschaftlichen Abhandlung über die Ausdrucksbewegungen höherer Rolpertinger, weist Konsens eindringlich auf die Wichtigkeit der Erforschung des freudiospinösen Zentralspeichensystems beim Rolpertinger hin. Nur durch genaue Kenntnis des Zentralspeichensystems, so Konsens, wird es uns einmal möglich werden, die Geheimnisse des speichoradiologischen Erkundungsverhaltens beim Rolpertinger zu lüften. Bis dahin werden wir uns mit der einzigen wirklich gesicherten Erkenntnis, die wir von unseren Vorvätern übernommen haben, zufrieden geben müssen. No gepet de rolpet. Aus dem Programm des Münchner Krüppelkabarets »Die Rückkehr der Rolperdinger« aus dem Jahr 1986. Wie gesagt, jetzt auf Seite 165 auch lauter Fotos in Schwarz-Weiß oder Farbe von Kabarettvorstellungen. Dann geht es jetzt weiter im Fließtext. Das Treffen fand in den Räumen des VDK statt und ich nutzte die Gelegenheit, um mal so ganz nebenbei zu fragen, ob es beim VDK so etwas wie eine Sozialberatung für Menschen mit Behinderung oder für Familien mit behinderten Kindern gäbe. Die damalige Sozialreferentin und Vertreterin des VDK antwortete, dass eine derartige Beratung noch nicht bestehe, dies aber eine gute Anregung sei und sie gerne ein von mir erarbeitetes Konzept entgegennehmen würden. 9 Monate später bekam ich die Halbtagsstelle, die ich selbst angeregt und konzipiert hatte. Nebenbei konnte ich mein Psychologiestudium fertig machen, danach arbeitete ich ganztags. Ich habe diese Stelle damals alleine aufgebaut, war dort beratend tätig, organisierte und begleitete Ferienprogramme für behinderte und nicht behinderte Kinder, organisierte und leitete Schulungen für Helfer, Seminare für Eltern und diverse Fortbildungen und wurde schließlich Fachreferentin für ganz Bayern, was mit viel Herumreisen verbunden war. 5 von 9 Jahren arbeitete ich dort in Vollzeit und darüber hinaus. Heute arbeiten in dieser Familienberatungsstelle 5 Sozialpädagogen, alle nicht behindert. Übrigens begegneten mir auch während des Psychologiestudiums und der Arbeit beim VDK wieder diese Schlauberger, die mir sagten, aber wenn du da im Rollstuhl vor Eltern mit einem behinderten Kind sitzt, die projizieren doch ihre ganzen Probleme auf dich, das kannst du doch nicht machen. Ich konnte. Keiner dieser Schlauberger kam auf die Idee, dass es vielleicht auch ein Vorteil sein könnte, wenn man selbst von Behinderung betroffen ist. Dass diese Tatsache meist einen enormen Vertrauensvorschuss bewirkt. Nach 5 Jahren Aufarbeiten beim VDK ging ich wieder in Teilzeit, um mit Inge und einer weiteren Kollegin eine psychotherapeutische Gemeinschaftspraxis zu gründen. Wir hatten inzwischen wieder gemeinsam eine Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin absolviert und fanden Praxisräume im Münchner Westend. Klar, ich habe wie jeder im Leben meine Erfahrungen gemacht, habe Angstzustände und Depressionen kennengelernt, habe meine Watschen eingesteckt und mich dadurch in mancherlei Beziehung verändert. Aber das war auch wichtig. Im Laufe der Jahre ist hier und da etwas von meinem jugendlichen, rebellischen und übermütigen Selbstwertgefühl abgebröckelt. Ich bekam Stöße und Knuffe, aber ich lernte daraus, mir manche Situationen genauer anzuschauen, sie besser einzuschätzen, bevor ich voreilig zu viel von mir preisgab und dann die Enttäuschung zu groß wurde. Eines ist mir jedoch nach wie vor ganz wichtig im Leben und das sage ich auch immer meinen Klientinnen. Lass dir nicht irgendetwas einreden von wegen, das geht nicht oder das kannst du nicht. Nichtbehinderte haben oft keinerlei Fantasie, wie Zusammenarbeit, Sex oder Reisen mit Menschen mit Behinderung aussehen könnte. Wenn doch, dann sind das meist sehr eingeschränkte Vorstellungen. Sie sind oft durch ihre eigenen Vorurteile und Ressentiments blockiert und merken es nicht einmal. Und wenn du davon dein Leben bestimmen lässt, dann gute Nacht. Also probier es aus. Das große Highlight in meinem Leben bekommt hier am Ende der Geschichte seinen Ehrenplatz. Es begann im Zuge meiner rebellischen und doch auch zarten Jugend. Ich hatte bereits im Schultheater ein paar Neben- und Hauptrollen besetzt und als Charakterdarstellerin schon etwas Eindruck hinterlassen. Wir spielten damals unter anderem im Theater der Jugend, wo ich meinem heutigen Ehemann zum ersten Mal begegnete. Er arbeitete dort als Dramaturg und schon mein allererster Eindruck war: Wow! Einige Zeit später bot sich mir die Gelegenheit, in einem Theaterkurs der VHS mitzuspielen. Der Kurs war ein Angebot für Menschen mit und ohne Behinderung. Als ich sah, wer den Kurs leitete, hatte ich plötzlich enorme Lust. Es war Werner Geifrich, mein Wow-Mann aus dem Theater der Jugend. Ich war damals 19 und es sollten noch etliche Jahre vergehen, bis wir als Liebespaar zueinander fanden, aber dafür kam mit diesem Theaterkurs eine geniale Zeit in mein Leben. Aus dem Kurs etablierte sich eine feste Gruppe von 7 Leuten. Wir waren uns schnell einig, dass wir alle Spaß an schwarzem Humor hatten und wollten die Situation von behinderten Menschen in der Gesellschaft mit eben diesem schwarzen Humor zum Ausdruck bringen. Wir griffen einfach unsere eigenen Erfahrungen auf, improvisierten und spielten, und Werner hörte sehr genau zu und schrieb entsprechende Texte für unsere Bühnenprogramme. Dann kam die Idee hinzu, Tänze und Gesang einzubauen, und so entstand das Münchner Krüppelkabarett. Unser erstes Bühnenprogramm hieß Soziallästig, und wir fuhren, begleitet von einem Kamerateam, in einem Omnibus auf Deutschland-Tournee. Das war cool. Es war in den 1970er Jahren, und diesen Film heute zu sehen, ist echt witzig. Wie wir drauf waren und wie wir aussahen, echt freaky. Auf Seite 166, also auf der vorherigen Seite, ist noch ein Foto abgebildet, was Renate Geifrich mit ihrem Mann zeigt. Das könnte ein Hochzeitsfoto sein. Wir entwickelten uns weiter und füllten schließlich auch große Theater, damals ohne Mikro. Hierfür bekamen wir natürlich Stimmbildungsunterricht und wurden mit der Zeit auf Reisen wie auf der Bühne ein professionelles und gut eingespieltes Team. Vor Premieren hatten wir über 4 Wochen fast jeden Abend Proben. Unser Programm dauerte in der Regel 2 Stunden und war schon eine aufwendige Sache mit Klamotten, Requisiten und Tänzen. Aber die Gruppe war einmalig. Wir verstanden uns alle auch privat sehr gut und es entstand im Zuge dieser intensiven Zusammenarbeit auch die eine und andere Liaison in Sachen Liebe. 22 Jahre lang spielte das Krüppelkabarett auf den Brettern der Welt und tourte sogar bis nach Moskau. Ich weiß noch, wie ich die ganze Zeit wie ein rasender Reporter mit der Fotokamera in der Hand begeistert und berauscht jeden Winkel von Moskau knipste. 1990, bei der Hochzeitsfeier eines Mitspielers, kamen Werner, den ich immer schon Nauke nenne, und ich uns endlich näher. Ich hatte nie verbissen darauf gewartet und wir hatten beide vorher unsere Beziehungen, aber an diesem Tag waren wir beide wieder Single und bereit für etwas Neues. Er meldete sich immer öfter auch außerhalb der Arbeit mit dem Krüppelkabarett und so wurden wir ein Paar. Ich finde, eines der wichtigsten oder entscheidendsten Dinge im Leben ist, welche Begegnungen man macht. Und diese war von Anfang an und in jeder Hinsicht super für mich. Die Zeit mit dem Krüppelkabarett war für meine Identitätsbildung und mein Selbstwertgefühl sehr wertvoll und hatte einen unglaublichen Zauber. Nauke und ich haben 1996 geheiratet und neben der Arbeit mit dem Krüppelkabarett auch privat eine sehr wertvolle und schöne Beziehung zueinander aufgebaut. Unsere gemeinsame Wohnung ist mit farbenprächtigen Fotos der Unterwasserwelt der Malediven geschmückt. Dort haben wir traumhafte Urlaube verbracht und das Schnorcheln entdeckt. Schnorcheln hat für mich etwas Meditatives. Ein Foto davon kann man auch auf Seite 168 sehen. Man sieht Nauke und Renate Geifrich beim Schnorcheln in glasklarem blauem Wasser. Außerdem liebe ich Tintenfische. Um denen hinterher zu jagen, schalte ich immer meinen Turbo ein. Die Gruppe des Krüppelkabarets trifft sich heute noch, spielt aber aktuell nicht. Videos früherer Programme kann man bei der Arbeitsgemeinschaft Behinderte in den Medien ausleihen. Ich habe meine psychotherapeutische Praxis mittlerweile unten in dem Haus, in dem ich mit Nauke wohne. Vor kurzem habe ich noch einen Schritt in eine neue Richtung unternommen und eine Ausbildung zur ganzheitlichen Hundetrainerin abgeschlossen. Und es ist schon lange ein Traum von mir, Assistenzhunde auszubilden. Wenn sich da was ergäbe, wäre das wunderbar.